Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um eine Pflanze, von der man lange Zeit glaubte, wenn man sich ihre Wurzel ins Ohr steckt, dann kann man damit Hörprobleme lindern. Das haben Gärtner Janek Weber und ich hier in der Alexianerklostergärtnerei in Köln zwar noch nicht ausprobiert, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Ja, wobei ich noch keine Hörprobleme habe. Das geht schon.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Helleborus niger, mit der Christrose, von der hier gerade die Rede war, und mit ihren Verwandten. Denn da gibt es neben der Helleborus niger auch noch die Helleborus orientalis oder Phytidus oder Viridis. Viele kennen die Arten natürlich auch unter den deutschen Bezeichnungen Christrose, Schneerose, Lenzrose oder auch Nieswurze. Und es lohnt sich wirklich, diese verschiedenen Arten mal auseinander zu sortieren. Denn obwohl sie oft so ähnlich aussehen, haben sie doch einige Unterschiede in den Ansprüchen und in den Eigenschaften, zum Beispiel in den Blühzeiten. So, jetzt nochmal offiziell. Hallo Janek.
Hallo Heike.
Christ, Schnee- und Lenzrosen bzw. Nieswurze, mal ganz grob. Was ist denn da der Unterschied?
Also Nieswurze nennt man zum Beispiel nur eine Christrose, Helleborus niger. Die schwarzwurzelige Christrose könnte man das nennen, weil niger bedeutet ja schwarz. Eine Lenzrose ist zum Beispiel eine Helleborus orientalis, weil die eben auch bis in den Lenz blüht. Und dann gibt es die korsische Christrose, das ist dann Phytidus. Vieles wird sehr synonym verwendet. Ich weiß, dass meine Mutter Christrose zu allem sagt, zu denen, die im Frühling blühen und zu denen, die jetzt im Sommer blühen. Das liegt daran, dass die deutschen Namen hier leider nicht so festgelegt sind.
Welche ist denn die, die jetzt im Winter blüht?
Das ist die Helleborus niger. Die blüht wirklich im Winter. Beziehungsweise, es gibt ja mittlerweile Kreuzungen, die blühen jetzt auch schon im Winter. Aber ursprünglich blüht wirklich die Helleborus niger, die Christrose. Die fängt im Oktober an zu blühen und die blüht dann wirklich je nach Sorte bis in den frühen Frühling hinein.
Ich habe neulich mal mitbekommen, dass an Lenzrosen auch schon mal Christrosen dran steht. Ja. Und dann wundern sich aber die Leute, dass die gar nicht über Weihnachten im Winter blüht, sondern erst im angehenden Frühling. Hast du sowas auch schon mal gesehen?
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich oft in Katalogen, sieht man das schon mal, oder in Internetversand. Dann wird das sehr groß allgemein genannt. Aber das sind natürlich eher Lenzrosen bzw. Abarten der Lenzrose, die dann eben später blühen. Die frühen fangen im Januar erst an zu blühen, die reinen Helleborus orientalis, und die blühen dann bis in den frühen Sommer fast hinein.
Aber jetzt ist ja meistens gerade das im Handel, was blüht. Gäbe es denn jetzt schon Lenzrosen, die blühen?
Ja, es gibt diese Kreuzungen, die haben wir hier stehen. Das ist eine Lenzrose, die gekreuzt wurde mit einer Christrose. Beziehungsweise da ist noch eine korsische Christrose dabei. Das sind so Kombinationen aus verschiedenen Eltern und die blühen jetzt schon. Die haben auch eine andere Farbe als die klassische Christrose Helleborus niger. Die gibt es hier eigentlich nur in Weiß. Und das sind eben Kombinationen aus verschiedenen Arten, die man miteinander kombiniert hat. Und die blühen jetzt schon.
Und die ist so lila, magentafarben?
Ich hätte jetzt Bordeaux gesagt, so ein Bordeaux-Ton. Innen ist sie ein bisschen heller, leicht rosafarben. Manchmal variiert das je nach Blüte. Das gibt es mit mehr Weißanteil zum Rosa hin. Und die wird auch höher und ist stabiler, aufrechter in der Blüte. Die echte Christrose, Helleborus niger, die ist ja eher kompakt und klein. Die wird so mit Blüte, wird die vielleicht 10 bis 15, vielleicht auch 20 Zentimeter hoch. Und die Lenzrosen, die werden ja 30, 40 Zentimeter mindestens hoch. Und das sieht man hier an denen, an diesen Kreuzungen von beiden.
Und das heißt, wenn die jetzt hier gekreuzt ist und ich pflanze die ein, dann blüht die auch nächstes Jahr bei mir im Freiland über Weihnachten. Und ist jetzt nicht hier so ein
vorgetrieben? Nein, die ist nicht vorgetrieben. Natürlich kommt die aus einem Kalthaus. Die steht ja auch bei uns hier in einem Kalthaus. Aber die ist nicht manipuliert, was die Blütezeit angeht, sondern die würde nächstes Jahr um die Zeit auch schon blühen. Die fängt sehr früh an zu blühen. Im Oktober hatte die schon die ersten Blütenknospen offen. Deswegen wird die auch bei den Kunden nächstes Jahr um die Zeit auch schon blühen.
Und jetzt hier zum Beispiel steht drauf Schneerose.
Da ist nicht nur eine Kreuzung drin, sondern da ist eine Helleborus niger drin, da ist eine Helleborus phytidus drin, also eine hochwerdende Mittelmeer-korsische und eine Helleborus orientalis. Und das steht auch nur das Gleiche drauf. Bezeichnungen sind manchmal sehr laienhaft.
Es ist ja für viele auch Wechselflor. Ja. Also die schmeißen das weg, wenn die nicht mehr blüht. Aber derjenige, der so eine wunderschöne Pflanze, die ja auch nicht billig ist, im Garten oder im Kübel überdauern will, für den ist ja ganz wichtig, was er da hat.
Der möchte eigentlich den genauen Namen wissen von dem, was er im Garten setzt. Ja, die haben wir so bekommen. Für einen Fachbetrieb ist das ein bisschen traurig, dass das nur da drauf steht. Da gehört ja noch mindestens ein Artname, am besten sogar noch eine Sorte dazu.
Wir stehen ja jetzt hier im Kalthaus. Warum? Das sind ja eigentlich Pflanzen, die auch ausgepflanzt werden können. Warum stehen die im Kalthaus?
Damit die nicht so schnell zu viel Wasser bekommen, weil Christrosen sind etwas, Helleborus niger ist eine Pflanze, die keine Staunässe mag. Und draußen auf den Tischen besteht manchmal die Gefahr, wenn die Tische verstopfen oder ähnliches, dann kriegen die zu viel Wasser. Und das ist das Schöne hier drin, da kann man das kontrolliert machen. Die muss man natürlich auch im Dezember und im Januar mal gießen. Und der Vorteil ist, hier drinnen kann man die jederzeit gießen, weil die nicht durchgefroren sind, die Töpfe. Das sollte man bedenken, wenn man eine Christrose in den Topf pflanzt, dann hat die etwas höhere Ansprüche, als wenn man die ausgepflanzt hat. Im Garten selber, da versorgt die sich wirklich den Winter durch, ohne Bedenken, aus tieferen Erdschichten mit Wasser. Und da erholt die sich auch nach einer Frostnacht sehr gut wieder. Aber im Topf besteht immer die Gefahr, wenn man die dann draußen lässt, dann friert der Topf von allen Seiten her durch. Und dann kann so ein Eisklumpen entstehen, aus dem die Wurzeln leider kein Wasser mehr aufnehmen können. Und dann können Wurzelschäden entstehen. Aber eben auch, dann können die Trockenschäden haben, aber eben bei zu viel Wasser können die eben auch Nässeschäden haben. Weil Christrosen, egal ob das die Lenzrose ist, also oder auch die Kreuzung aus der Lenzrose und die Christrose Helleborus niger, keine Staunässe. Die mögen gerade im Winter, ist es wichtig, dass die in einem gut durchlässigen, fast kiesigen Boden stehen.
Dann gucken wir doch mal drüber. Wir haben also hier die kleine, etwa 15 cm große weiße Christrose, die Helleborus niger.
Es gibt so neuere Züchtungen, die ein bisschen größere Blüten haben als die Wildform.
Kann man die Wildform eigentlich auch kaufen?
Ja, die haben wir im Frühjahr in der Staudenabteilung schon mal. Die machen wir nicht selber, weil das wirklich von den Ansprüchen her eine spezielle Kultur ist. Und die wachsen sehr langsam. Also wenn man eine junge Pflanze hat mit 2-3 Blättern bei den Helleborus niger, dann dauert das 2-3 Jahre, bis sie das erste Mal blühen. Und die Kunden sind ja blütenorientiert. Deswegen kaufen wir die zu im Frühjahr. Und dann hat man die Wildform, die hat ein Drittel kleinere Blüte als die, die wir jetzt haben. Die ist jetzt etwa, ja, ich würde mal sagen, 5 bis 7 cm groß im Durchmesser. Und die Wildform ist dann wirklich nur maximal 5 cm groß. Also es gibt auch immer mehr Sammler für diese ganze Gruppe der Pflanzen. Das kann fast schon mithalten mit den Schneeglöckchensammlungen, die die Leute manchmal haben, weil man immer wieder neue Farbkombinationen hat, gerade bei der Lenzrose und bei Christrosen, also Helleborus niger, da wird das immer bei Weiß bleiben. Alles, was dann farbig ist, sind ja immer Kreuzungen aus einer anderen Gattung dazu. Also was man als Entscheidungshilfe, man sollte immer schauen, dass möglichst viele gesunde, kräftige grüne Blätter drauf sind. Und ich würde fast schon wie bei einer Primel die Knospen zählen, bei einem Helleborus. Egal, ob das eine Lenzrose ist oder eine korsische Christrose ist oder eben hier diese Helleborus niger. Immer die Knospen zählen. Je mehr kräftige Knospen die Pflanze hat, desto länger blüht die auch. Vielleicht auch hier unten drunter gucken, dass die möglichst sauber und gesund aussieht und dass kein Pilz in der Pflanze ist. Wenn man sieht, dass in der Pflanze so silbergraue Blätter sind und vielleicht schon so Pflaumen sich unten entwickeln, dann weiß man, die waren zu nass und deswegen könnten die faulen.
Und wir haben jetzt schon gehört, Helleborus niger ist immer weiß und schwarz ist ja eigentlich an dieser Pflanze nichts außer der berühmten Wurzel, die man sich in die Ohren stecken kann. Und die hatte schon seit der Antike große Bedeutung in der Volksmedizin.
Die abführende Wirkung sollte Nierenschmerzen, Harnstau, Wassereinlagerungen, Bauchschmerzen und Lähmungserscheinungen lindern. Ferner sollte die Wurzel in die Ohren gesteckt Schwerhörigkeit heilen. Wegen ihrer desinfizierenden Wirkung wurden Helleborus bereits in der Antike gegen Hautkrankheiten und Zahnschmerzen eingesetzt.
Sollen wir mal so eine Wurzel reiben, die heißt ja auch Nieswurz, dann gucken wir mal, ob wir wenigstens niesen müssen.
Sieht jetzt erstmal gar nicht schwarz aus. Wenn man jetzt die Hauptwurzel, die mitten in der Pflanze drin wäre und die nicht hier außen am Topf zu erkennen ist, man sieht ja, die älteren Wurzeln werden auch nach und nach dunkel. Und wenn man jetzt mal reingehen würde in den Ballen, würde man auch die schwarzen Wurzeln erkennen. Du kannst gerne mal eine haben. Und ja, es stinkt ein bisschen. Also niesen muss ich bestimmt nicht. Aber es riecht sehr unangenehm.
Also wir mussten jetzt nicht niesen. Was eigentlich schade ist, weil in der Antike dachte man nämlich, dass das Niesen eine reinigende Wirkung hat.
Nach antiker Säftelehre wurden nervöse Störungen und psychische Leiden durch ein Übermaß an schwarzem, bitterem Schleim verursacht. Den Schleim, dachte man, werde man am besten durch Niesen los. Und das Niesen konnte man durch das Reiben der Helleborus nigerwurzel hervorrufen.
Die Nieswurz oder Helleborus niger wurde also schon seit der Antike als Heilmittel eingesetzt. Wo wächst die denn überall, die also Helleborus niger?
Die Helleborus niger, die wächst in den Alpen. Von Frankreich fast bis in den vorderen Balkan zieht sich das. Die Helleborus niger und in Deutschland kennt man die schon sehr lange. aber eben auch auf der anderen Seite der Alpen. Wobei natürlich eben die Mittelmeerländer haben ihre eigenen Helleborus-Sorten. Daher kennt man die da auch, aber eben nicht die Helleborus Niger.
Und ich habe gesehen, im Berchtesgadener Land gibt es noch Naturvorkommen in den Kalkalpen. Und da sind die auch streng geschützt. Aber wie der Name schon sagt, Kalkalpen, das gibt uns wahrscheinlich einen Hinweis auf das, was die auch bei uns im Garten mögen, oder?
Ja, Christrosen oder Helleborus Niger pflanzt man niemals in torfhaltige Erde. Das wäre wichtig, dass man entweder eine pH-wertneutrale Erde, besser eben eine Erde, die man mit Muschelkalk oder mit anderem Kalk anreichert, damit die wirklich einen basischen pH-Wert bekommen. Weil nichts ist schlimmer für eine Christrose oder auch für eine Lenzrose, wenn die auf saurem Boden stehen würden. Die stehen eben in den Naturstandorten zwischen Geröllfeldern auf sehr kargem Boden, der aber eben sehr basisch ist. Jedes Frühjahr oder jedes zweite Frühjahr spätestens eine gute Handvoll Muschelkalk und dann kiesig durchlässiger Boden. Und wenn man dann vielleicht so einen Marmorkies fein gebrochen, dann kann man den auch noch untermischen, weil der auch dafür sorgt, dass der Boden sehr kalkhaltig wird.
Und wo steht sie gerne?
Im Garten gehört die eigentlich unter eine Forsythie oder einen Haselnussstrauch. Also am besten in einem Fuß von einem laubabwerfenden Strauch oder einem lichteren Baum. Wichtig ist, dass sie im Winter gut Licht bekommt, dass sie aber im Sommer viel Schatten hat. Weil nichts wäre schlimmer auch für die, neben dem pH-Wert, wenn die im Sommer in der prallen Sonne stehen würde. Es gibt zwar mittlerweile sehr schöne Züchtungen, die auch mehr Sonne vertragen, aber die Helleborus Niger, aber auch die Helleborus Orientalis, die mögen im Sommer viel Schatten. Sonst vertrocknen die, sonst verbrennen die Blätter auch. Aber jetzt im Winter brauchen die viel Licht. Die behalten auch im Winter das Laub. Was man nochmal wissen sollte, ist, dass die Helleborus Orientalis, die Lenzrose, die schneidet man jetzt im Herbst, Winter schneidet man die alten Blätter weg. Die bekommen sehr gerne jetzt zum Herbst, Winter hin, bekommen diese schwarze Flecken auf den Blättern, die Lenzrosen. Die Profis schneiden alle Blätter weg, dann treibt die im Frühjahr sehr schön wieder nur Blüten aus. Und dann ist das ein einziger Blütenbusch. Und dann bekommen die, nachdem die geblüht haben, wieder neue Blätter, die Lenzrosen. Bei den Christrosen, Helleborus Niger, wenn die jetzt im Winter Blattflecken bekämen, dann kann man auch mal ein, zwei Blätter wegschneiden. Aber die würde ich eben nie ganz komplett wegschneiden, weil die jetzt um den Winter viel Photosynthese machen. Und die Lenzrosen sind da ein bisschen verzögerter. Denen schadet das nicht, wenn man das Laub entfernt. Aber bei den Christrosen ist das wichtig, dass die gesund aussehen, die Blätter. Und dass man viele Blätter auch dran lässt im Winter.
So, und wenn ich jetzt Christrosen oder Lenzrosen schon vielleicht bei mir eingepflanzt habe oder ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gepflanzt habe, kann ich mich darauf verlassen, wenn jetzt, normalerweise blühen Christrosen ja schon manche ab Ende Oktober, November, also wenn da jetzt im Dezember überhaupt keine Blüte, keine Knospe dran ist, dann ist das eine Lenzrose und dann schneide ich die ab?
Ja, das kann natürlich auch eine schlecht gepflegte Christrose sein, die irgendwann aufhört zu blühen. Also ich habe bei Kunden auch schon Christrosen gesehen, die hatten nur zwei, drei Blätter, weil die einfach den falschen Standort hatten, nicht gedüngt wurden mit Kalkdünger. Dann ist es natürlich blöd, die dann jetzt abzuschneiden, weil sie jetzt ja Photosynthese machen möchte im Winter.
Okay, aber käme die nächstes Jahr wieder oder würde die dann sich verabschieden?
Also wenn die wirklich jetzt radikal abgeschnitten würde, die Helleborus Niger, jetzt im Winter, dann ist es kein gutes Zeichen, dass die im Frühjahr wieder käme. Also die sind hart im Nehmen, wenn die ein paar Jahre im Garten standen. Ich würde sie nicht aufgeben. Ich würde erstmal, statt dann dran rumzuschneiden, würde ich lieber die Pflanze im Frühjahr mal düngen mit Kalkdünger und vielleicht auch über einen neuen Standort nachdenken. Oder sie bringen einfach mal ein Blatt mit. Daran kann man es natürlich auch erkennen. Also Helleborus Niger haben so dunkle, satte Blätter, die auch so ein bisschen kräftiger sind. Und Lenzrosen haben viel hellere Blätter. Wir haben hier vorne welche stehen.
Die haben aber auch feste Blätter.
Die haben feste Blätter, genau. Die sind nur deutlich feiner gesägt vom Rand her. Und wenn man da drüber fährt, dann sieht man das. Das ist fast wie so eine feine Säge.
Ein Stück Käse mitschneiden.
Genau,
ne?
Genau. Und das haben die Helleborus Niger nicht. Die haben auch eine Sägung, aber eine viel gröbere.
Ist nicht einfach.
Nein, ist nicht einfach. Gärtner sein ist manchmal kompliziert. Das ist jetzt hier sogar noch auch eine Kreuzung zwischen der Christrose und der Lenzrose. Aber an diesem Blatt kann man es hier noch sehr gut erkennen. Also da kann man sich fast wehtun, wenn man gegen den Strich streicht. Und das ist bei den Helleborus Niger, bei den echten Christrosen nicht der Fall.
Ja, aber da haben wir schon das nächste Problem. Was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Kreuzung habe zwischen einer Christrose und einer Lenzrose? Abschneiden oder nicht abschneiden?
Die kann man wirklich abschneiden, gerade hier diese älteren Blätter, die jetzt hier vielleicht schon einen Bruch haben oder die ersten Flecken vielleicht auch irgendwann zeigen, dann kann man das sehr gut zurückschneiden, weil die sehr wuchsintensiv ist. Die bildet in der Blüte nochmal sehr viele Blätter. Das tut die Christrose nicht, die bildet vorher die Blätter. Und in der Blütezeit hört die fast auf, neue Blätter zu bilden.
Gut, dann brauche ich natürlich als Hobbygärtner oder Gärtnerin jetzt mal eine klare Anweisung. Die können ja bis zu 25 Jahre alt werden, diese uralt werden. Also deshalb ist es ja toll, wenn ich die gut pflege. Helleborus niger, haben wir schon gehört, die schneide ich nicht zurück. Wenn ich die an ihrem Standort irgendwo unter einem Strauch einfach sein lasse, vermehrt die sich dann alleine, muss ich die teilen?
Die kann man teilen, ja. Aber die ist sehr unglücklich, wenn man die wieder hochnimmt und wenn man die auseinandernimmt. Ich habe das gelernt, dass man die teilt im Staudenbetrieb. Aber dann sind die erstmal sehr langsam wüchsig. Die ersten 2-3 Jahre hat man das Gefühl, die entwickeln sich kaum. Deswegen soll man die wirklich nur teilen, wenn man nichts anderes als Lösung erkennt. Aber am besten einpflanzen, so wie eine Pfingstrose, und dann über Generationen an der gleichen Stelle lassen. Das ist das Schöne bei Helleborus niger. Die ist sehr standorttreu, die bleibt auch da. Die sät sich allerdings auch eher selten aus. Wenn man eine Helleborus möchte, die sich gerne aussät, dann nimmt man am besten die Helleborus orientalis, die Lenzrose.
Die reine Lenzrose. Haben wir hier gerade eine stehen, eine reine Lenzrose, eine Helleborus orientalis?
Weil die natürlich jetzt noch sehr, also wenn überhaupt, knospig wäre. Aber die Lenzrose, die fängt ja erst Ende Dezember, Anfang Januar an, wirklich die ersten Knospen zu bilden.
Also wenn ich jetzt vor Weihnachten kaufe, kann ich eigentlich relativ sicher sein, dass ich keine reine Orientalis kriege.
Genau.
So, dann habe ich aber die wie Orientalis aussehen, die aber, wie wir jetzt schon gelernt haben, eine Mischung sind aus Helleborus niger und manchmal noch was anderes dabei. Ja. Wie behandle ich die?
Die sollte ich eigentlich wie eine Helleborus orientalis behandeln, wie eine Lenzrose. Sollte ich die behandeln. Das heißt, ich schneide ja die Blätter ab und ich lasse die auch verblühen im Garten, weil das haben die übernommen von den Orientalis. Die sehen sich sehr leicht aus. Das ist der Vorteil. Man muss ein bisschen gucken, was der größere Anteil der Mutterpflanze ist, weil nämlich hier diese Schneerose, die wir daneben haben, die sieht sich wieder weniger gut aus. Und auch da ist eine Helleborus orientalis drin, um das jetzt so richtig kompliziert zu machen. Man muss gucken, welcher der größere Anteil ist von der Mutterpflanze. Danach entscheidet sich, wie gut die sich danach aussehen. Aber wenn man sieht, dass die Blätter, kann man hier ganz gut erkennen, die stehen sehr schön seitlich ab. Auch das ist ein typisches Merkmal für die Orientalis, dass die nicht so aufrecht sind, wie so ein kleiner Busch oder so halbrund sind. Daran erkennt man eine Orientalis viel besser, weil die Stiele stehen fast waagerecht zum Boden. Und bei den Niger oder bei den Bastarden, wo mehr Niger drin ist, da stehen mehr aufrechte Blätter. Das gibt so einen kleinen Busch, könnte man das nennen. Und die Orientalis hat den Vorteil, dass sie die Blüte gerne freilegt. Deswegen sind die Blätter so waagerecht, damit die Blüte sehr schön über den Blättern aufrecht steht und nicht darin versinkt.
Okay, da haben wir das ja schon mal als Anhaltspunkt. Was wir jetzt sehen, nicht nur hier, sondern auch wahrscheinlich in den Gartencentern und überall, ist entweder Helleborus niger oder die Kreuzung.
Genau.
Was mir nur hier aufgefallen ist, jetzt bei dieser Schneerose, diese Kreuzung, da gucken die Blüten nach oben.
Ja, die Ursprungsformen, egal ob das Helleborus niger ist, Lenzrose ist, also Helleborus orientalis oder Helleborus foetidus zum Beispiel, die Blüte hängt immer nach unten. Mutter Natur hat das ja gemacht, damit die Staubgefäße geschützt werden vor dem Winterregen, Winterschnee, damit da nicht permanent Wasser reinläuft, weil Wasser bestäubt natürlich auch ein Stück weit die Blüte. Deswegen hat Mutter Natur das so gemacht, dass sie immer kippt nach vorne und erst wenn die Blüte verblüht ist, wie zum Beispiel hier bei dieser grünen, dann wird die nach und nach aufrechter. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn man nicht gerade ein Mini-Zwerg ist, dann kann man nicht in die Blüte reingucken und dann sieht man immer nur die Blüte von oben und guckt eigentlich in die wunderschönen Staubgefäße, guckt man da nicht rein. Deswegen hat man neue Züchtungen entwickelt. Hier vorne zum Beispiel sind eben Kreuzungen. Und da kann man deutlich besser in die Blüte reinschauen. Die sind nicht mehr so extrem hängend, sondern man sieht die zumindest von der Seite her sehr schön.
Und wer naturnah gärtnern möchte, der kann ja auch immer noch dann im Frühjahr gucken, dass er die Ursprungsform hat.
Genau.
Wir haben ja schon gehört, dass die Helleborus niger ihr Heilkräfte zugesprochen wurden. Und das ist ja immer so ein Grat, das kann schnell kippen, weil wer viel Heilkraft hat, der kann auch viel Schaden anrichten, ist auch giftig. Sind die alle giftig?
Ja, alle Helleborus sind ja Ranunculaceen und die sind alle giftig. Am Ende ist es eine Frage der Dosis, was du schon sagtest, aber es sind auch alle Teile von der Pflanze giftig. Also nicht nur die Wurzeln, sondern eben auch die Blätter, auch die Blüten. Alles an der Pflanze ist giftig, ja.
Das war auch schon in der Antike so und da hat man den Gärtnern und Gärtnerinnen Folgendes empfohlen.
Der Sammler sollte vorher zu seinem Schutz Wein und Knoblauch zu sich nehmen und zu Apoll und Asklepios beten. Außerdem solle der Flug des Adlers beobachtet werden, da sich dieser als Todesbote dazugeselle, wenn er das Sammeln der Rhizome beobachte. Die Wurzel müsse rasch ausgegraben werden, weil der beißende Geruch Kopfschmerzen verursacht.
Janik, hast du schon mal den Flug des Adlers beobachtet oder einen Schluck Wein getrunken, bevor du eine Helleborus ein- oder ausgebuddelt hast?
Nein, habe ich nie gemacht, nein. Aber ich buddel die auch nicht aus, also weil die sollte man in Frieden lassen, die Wurzeln. Nein.
Aber du hast schon gesagt, man muss aufpassen mit Tieren, mit Kindern, also Handschuhe anziehen?
Man muss eigentlich selber auch Handschuhe anziehen. Also eigentlich müsste man auch hier, wenn man mit der Pflanze arbeitet, sollte man sich wirklich die Hände waschen, weil dieses Kopfschmerzen, was da beschrieben wird, das ist ja ein leichtes Vergiftungssymptom. Deswegen Hände waschen, gerade beim Pflücken und beim Bearbeiten der Pflanze.
Ja. Also, dass wir gerade die Wurzel gerieben haben, das war mittelschlau.
Wir waschen uns ja jetzt gleich die Hände, wir essen auch keinen Kuchen und wir stopfen uns zum Glück ja auch nicht die Hände in den Mund. Hände waschen.
Hast du schon mal eine Kröte zwischen den Helleborus gefunden?
Also ich habe schon ganz viele Kröten im Garten gefunden. Aber bewusst, dass die zwischen der Helleborus gesessen hätte, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe zwar viele Helleborus, nicht nur Christrosen im Garten. Aber nee, ist das auch so ein Aberglaube?
Nach mittelalterlichem Aberglauben bezog die Kröte ihr Kontaktgift von der Christrose, unter der sie sich zu ihrem Schutz versteckt hält. Aber an dem Aberglauben ist etwas dran. Moderne Analysemethoden kommen zu einem verblüffenden Ergebnis. Die reizenden Stoffe der Christrose und der Kröte weisen eine vergleichbare chemische Struktur auf. So scheint das kuriose Volkswissen doch über Jahrhunderte hinweg ein Körnchen chemischer Wahrheit beherbergt zu haben.
Ja, an vielen althergebrachten Erfahrungen ist doch immer vielleicht ein Körnchen auch was dran.
Auf jeden Fall.
Und sie war ja auch immer schon wegen ihrer Schönheit beliebt. Es soll die Gartenpflanze im 16. Jahrhundert gewesen sein. Seit dem 19. Jahrhundert hat man angefangen, hier die zu kultivieren. Und du sagst ja, auch jetzt ist es eine Innenpflanze. Man sieht sie in Kübeln. Auf dem Friedhof ist sie unheimlich beliebt. Im Garten. Was mag sie denn gern für Partner, die Christrose?
Also was jetzt sehr gut dazu passen würde, sind halt Gräser zum Beispiel. Es gibt ja sehr schöne immergrüne Gräser. Carex zum Beispiel, diese leichte Gras. Dadurch, dass die natürlich in den Schattenbereich gehören, könnte man eben zum Beispiel Funkien dazu kombinieren, weil ja im Sommer ist die Christrose ja eine einfach grüne Pflanze. Und da rede ich von Mai, Juni, Juli, nur das Laub sehr schön. Aber wenn man das kombiniert, zum Beispiel mit Funkien, mit Farnen, dann wäre das eigentlich eine sehr schöne Sache, die man dann unter einen Strauch, unter einen kleineren Laubbaum, Laubstrauch pflanzen könnte. Das sind so sehr schöne Kombinationen. Was man nicht dazu setzen sollte, was man oft jetzt im Herbst sieht, sind so Sachen wie Azaleen. Die passen nicht dazu, weil Azaleen ja sehr sauren Boden mögen. Das kann man vielleicht mal übergangsweise jetzt für den Herbst machen, aber man stellt fest, dass die im Frühjahr dann total unglücklich sind, beide. Weil eines von beiden funktioniert dann nicht. Aber es gibt eben sehr schöne Schattenstauden, die man dazu kombinieren könnte. Elfenblume, Epimedium zum Beispiel, ist eine Pflanze, die sehr gut mit dem kalkhaltigen Boden klarkommt. Farne, Schattenstauden, das wäre das Richtige dafür.
Wie sieht es aus, wenn ich da Zwiebelblüher für den Frühling dazwischen tun? Können die das aushalten oder machen denen die giftigen Wurzeln dann irgendwie Kummer?
Nein, das funktioniert gut. Also ich habe die bei mir in Kombination mit Schneeglöckchen, die sind ja absolut tough sowieso, aber auch mit ganz einfachen Narzissen. Tulpen sind da ein bisschen schwieriger, aber alles, was so an verwildernden Zwiebelpflanzen ist, das kann man dazu kombinieren. Wilde Krokusse, diese Elfenkrokusse, das funktioniert super.
Und zur Lenzrose, die dann erst im Frühling blüht, was passt da dazu?
Da passen auch die Schattenstauden dazu. Der Vorteil ist, dass die Lenzrose ein Ideechen mehr Licht vertragen würde. Also ich habe die bei mir zum Beispiel in Kombination mit Gaura, mit Katzenminze sogar, die ja sehr viel Sonne vertragen. Aber die haben den Vorteil, dass sie dann sehr wuchsstark sind, dass die auch ein Stück weit die Lenzrosen beschatten, die im Sommer dann ab Mai hören die größtenteils auf zu blühen bei mir und dann überdeckt so ein bisschen die Gaura und die Katzenminze, aber auch die ersten Astern überdecken dann so ein bisschen das Laub von den Lenzrosen und das mögen die sehr gerne. Dann haben die ein bisschen Schatten und im Herbst, wenn ich dann die mal ein bisschen freischneide, die Lenzrosen und die Christrosen, weil die Licht brauchen, dann ist das perfekt eigentlich.
Fühlen die sich auch nebeneinander wohl, Christ und Lenz? Dann habe ich ja eine ziemlich lange Blühphase.
Habe ich auch nebeneinander in einem Bereich gepflanzt. Natürlich ist die Lenzrose deutlich ausbreitungsfreudiger. Ich hätte dann schon mal gerne eine Lenzrose, die sich mitten in die Christrose gesät hat. Die ist dann natürlich ein bisschen wuchsfreudiger, überdeckt dann nach und nach die Christrose. Da muss man gucken, dass sie sich nicht Konkurrenz machen. Aber die kann man sehr schön in einem Beet kombinieren.
So, eine Besonderheit haben wir jetzt noch zu Weihnachten und die hören wir uns auch nochmal zusammen an.
Nach einem alten volkstümlichen Brauch wird die Christrose in der Weihnachtsnacht vom 24. auf den 25. Dezember als Orakelblume verwendet. 12 Knospen werden abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Jede Knospe steht für einen Monat des kommenden Jahres. Öffnen sich die Knospen über Nacht, so werden die entsprechenden Monate gutes Wetter für die Landwirtschaft bieten. Bleiben sie geschlossen, muss man mit schlechtem Wetter rechnen.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein, gemacht habe ich es nicht, aber ich kenne es. Ja, ich kenne es. Aber ich denke mir immer, warum abschneiden? Die sind doch im Garten am schönsten.
Das wäre nämlich jetzt die Anschlussfrage gewesen. Wie halten die sich überhaupt in der Vase? Wie
gut? Die halten sich gut. Wenn man die schneidet, dann vergrünt ja die Blüte nach und nach. Man muss die allerdings schneiden, wenn die schon fast komplett geöffnet sind. Wenn man eine Knospe schneidet, dann kann das manchmal schief gehen. Das ist natürlich auch die Idee dahinter. Man schneidet eine Knospe und hofft, dass sie aufgeht. Aber der Florist würde niemals eine Knospe verarbeiten, sondern immer eine fast geöffnete Blüte.
Und was man leider auch sagen muss, das ist eine Pflanze geworden, die hat sich leider auch so ein bisschen zum Wegwerfartikel entwickelt.
Hat leider nicht mehr die Wertigkeit. Gut, man muss dazu sagen, wir verkaufen die ja nicht nur an Gartenbesitzer, sondern auch an Balkonbesitzer fürs Zimmer als Winterdekoration. Aber machen Sie, wenn Sie sie nicht brauchen, schenken Sie die jemanden. Der hat bestimmt ein Plätzchen im Garten unter einem Bäumchen oder unter einem Strauch. Aber schmeißen Sie sie nicht weg. Da steckt so viel Liebe und Arbeit in den Pflanzen drin. Das wäre toll. Und wenn sie nach Weihnachten in den Garten kommt, dann ist es ja auch in Ordnung.
Und vielleicht gibt es in der Stadt ja auch immer noch
vielleicht
irgendeine Baumscheibe.
Genau, vielleicht gibt es eine Baumscheibe. Oder Sie kennen jemanden mit einem Kleingarten. Oder Sie stellen sie einfach auf die Straße mit einem Zettel zum Mitnehmen. Und irgendein Pflanzenliebhaber findet sich bestimmt.
Und Fazit, der letzte Tipp von dir, Jannik, damit ich mit meinen Schneerosen, Lenzrosen, Christrosen gut über den Winter komme und nichts falsch mache.
Man kann die etwas auf die Fensterbank stellen, drin. Nicht so lange, vielleicht 2 Wochen. Aber dann bitte, nachdem die aus dem Wohnzimmer kommen, nicht direkt wieder in die Kälte stellen, bei 20 Grad minus oder 5 Grad minus draußen. Vielleicht erstmal in die Garage, an ins Fenster, vielleicht auch in den Hausflur bei einem Fenster. Und letztendlich gehören die alle in den Garten. Und wenn man in den Garten pflanzt, eine Handvoll Kalk beim Einpflanzen einsetzen, unter einen Strauch setzen und dann für die nächsten 100 Jahre in Frieden lassen.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Sortieren von Christrose, Schneerose, Lenzrose und Nieswurz. Ich habe es sehr genossen. Ja, ganz herzlichen Dank, Jannik Weber.
Danke dir auch.
Und ganz herzlichen Dank wie immer auch an unsere Hörerinnen und Hörer, an alle Unterstützer, Weitersager, Abonnierer. Und für dieses Mal sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge, da geht es um den einzigen Staat auf der Welt, bei dem die Hälfte des gesamten Staatsgebietes ein Garten ist. Wäldchen, Barockgarten, Obst und Gemüse, alles da. Leider bekommen ihn nur wenige Besucher zu sehen, obwohl er neben aller Pracht auch angenehmen Schatten und Kühle in langen, heißen Sommern bietet. In dem Garten haben sich trotzdem jede Menge skurriler Geschichten zugetragen. Rund um weiße Elefanten, um Trüffel, um Tabak, um Weinraub und um Päpste, denn es geht um die Vatikanischen Gärten. Einer, der sich mit diesen Gärten und ihren Geschichten beschäftigt, ist der Vatikanexperte Ulrich Nersinger. 1978, also vor fast einem halben Jahrhundert, war er zum ersten Mal in diesen Gärten unterwegs und seitdem ist er fasziniert von den schrägen Geschichten in diesem irdischen Paradies. Und einige wird er uns erzählen.